Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Götterfunken, die Lauschfrequenz für europapolitische Ohren. Mein Name ist Nele und neben mir sitzt wieder meine Lieblingskollegin Amelie.
Hallo.
Und wir arbeiten beide beim EZ Rostock und in der heutigen Ausgabe von Europa erklärt begeben wir uns mal ja, in die Welt des Films.
Ja, wenn man an Filme denkt, denkt man auch so an Filmfestivals. Man hat sofort Bilder von Blitzlichtgewitter, roten Teppichen, auch internationalen Stars im Kopf. Wenn ich jetzt so an Filme denke, denke ich irgendwie daran, was ich zuletzt im Kino geguckt habe. Dann denke ich an die hübschen Schauspieler auch. Oh ja. Aber ja, hinter Glamour und auch goldenen Trophäen, da steckt auch viel, viel mehr. Und Filmfestivals gerade sind ja auch irgendwie so eine kulturelle, oder sind kulturelle Seismografen. Also das heißt, sie zeigen, was unsere Gesellschaft so wirklich bewegt, sowohl politisch, künstlerisch, aber auch wirtschaftlich.
Europa ist dabei tatsächlich so ein bisschen die Wiege dieser Festivaltradition. Bereits in den 1930er Jahren entstand die Idee, Film als Kunstform auf eine internationale Bühne zu heben. Danach folgten viele weitere Festivals, auch als Symbol von künstlerischer Freiheit. Und Filmfestivals sind mittlerweile ja sehr, sehr stark gewachsen und populär und weit mehr als nur so ein Branchentreffen von Filmschaffenden. Sie sind vielmehr Orte politischer Debatten. Sie sind auch Karrieresprungbretter für neue Talente und oft auch Startpunkte für Filme, die später vielleicht sogar Oscar-Geschichte schreiben.
Die Oscars sind ja auch bald wieder. Ich glaube, im März.
Im März sind die immer,
ich habe mir auch mal so angeguckt, was so an Filmen nominiert ist, aber ich habe davon nur einen gesehen, ja. Frankenstein.
Genau, oh, den fand ich aber auch super, den habe ich auch
geguckt. Den fand ich auch ganz gut. Gleichzeitig spielt aber auch die europäische Förderpolitik natürlich eine ganz entscheidende Rolle, auch gerade jetzt so hier bei uns. Und Programme wie Creative Europe, die sorgen dafür, dass Filme aus ganz Europa entstehen und auch ein internationales Publikum schlussendlich erreichen.
In dieser Folge werfen wir also einen Blick hinter die Kulissen. Wie sind Europas große Festivals in Cannes, Berlin oder auch Venedig entstanden? Welche politische Bedeutung hatten sie oder haben sie noch heute? Und wie unterstützt eigentlich die Europäische Union das europäische Kino?
Ja, wir starten mit etwas Geschichte und fragen uns, wie die Filmfestivals in Europa eigentlich entstanden sind. Die Geburtsstunde des Kinos in Europa, die ist datiert auf den 28. Dezember 1895, als die Brüder Lumière in Paris erstmals öffentlich Filme vorführten.
Zunächst waren Filme vor allem so Jahrmarktsattraktionen und erst in den 1920er und 30er Jahren begann man, Filme auch so als Kunstform wirklich ernst zu nehmen, also dann vergleichbar mit Theater oder auch Literatur. Und in dieser Phase entstand dann eben auch die Idee eines Filmfestivals als ein Ort, an dem Filme eben nicht nur gezeigt werden, sondern kulturell bewertet und auch ausgezeichnet werden können. Im Jahr 1932 entstand dann tatsächlich das erste Filmfestival der Welt und zwar in Venedig. Das ist die Mostra Internationale d'Arte Cinematografica.
Es entstand so als Teil der Kunstbiennale von Venedig. Biennale heißt, dass alle 2 Jahre Ausstellungen, Schauen oder halt eben auch Festivals stattfinden. Und das Ziel war es, das Kino als ja wirklich ernstzunehmende Kunstform auch aufzuwerten. Und vielleicht ein bisschen zum historischen Kontext an dieser Stelle. In den 1930er Jahren stand das Festival unter politischem Einfluss des italienischen Faschismus. Und Filme wurden teilweise ideologisch auch instrumentalisiert.
Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde das Festival in Venedig dann neu ausgerichtet und entwickelte sich zu einer international anerkannten Plattform für das Autorenkino. Und der Hauptpreis heißt übrigens der Goldene Löwe, der in Venedig auch heute noch verteilt wird. Im Jahr 1946 wurde dann als Reaktion auf die politische Einflussnahme auf das Festival in Venedig ein weiteres weltbekanntes Filmfestival gegründet, und zwar das Festival de Cannes. Dies wurde ursprünglich auch für die 1930er Jahre, um genau zu sein, für das Jahr 1939 geplant, sozusagen als demokratische Alternative eben zu Venedig. Aber man kann sich's denken, aufgrund des Zweiten Weltkrieges konnte die erste offizielle Ausgabe dann halt erst 1946 stattfinden.
Cannes setzte von Anfang an auf eine internationale Jury, künstlerische Freiheit und auch eine klare Trennung von politischer Einflussnahme. Und der Hauptpreis, das ist die Palme d'Or, und dieser entwickelte sich zu einer prestigeträchtigen Auszeichnung im weltweiten Kino. Und in den 1950er und auch 60er Jahren entwickelte sich Cannes zum Treffpunkt der internationalen Filmavantgarde.
Weiter geht es von Cannes nach West-Berlin, wo im Jahr 1951 die internationalen Filmfestspiele Berlin gegründet wurden, mitten im Kalten Krieg. Heute kennen wir das Ganze unter dem Namen Berlinale und die politische Bedeutung dieser Festspiele in Berlin war ja sehr enorm, denn West-Berlin sollte so ein bisschen als Schaufenster der freien Welt präsentiert werden und genau, das Festival hatte dadurch dann auch eine klare kulturell-demokratische Signalwirkung und der Goldene Bär, also der Preis, der dort verliehen wird, wurde zum weltweiten Symbol für künstlerische Freiheit.
Und anders als in Cannes entwickelte die Berlinale früh ein ja stärker gesellschaftspolitisches Profil mit Fokus auf osteuropäisches Kino, Dokumentarfilme und auch das politische Autorenkino.
Vielleicht an der Stelle so ein bisschen zur Einordnung. Wir hatten jetzt schon zweimal den Begriff Autorenkino genannt und Autorenkino oder auch Autorenfilm meint übrigens eine Gattung von Filmen, in denen der Regisseur sämtliche künstlerische Aspekte des Films, wie eben das Drehbuch oder auch den Schnitt, wesentlich mitbestimmt und in denen er oder sie dann eben als alleiniger Autor des Werkes ja angesehen werden kann oder soll. Ähnlich also wie bei einem Romanautor oder bei bildenden Künstlern.
Zurück aber jetzt erstmal nochmal zur Berlinale. Nach dem Mauerfall 1989 wurde die Berlinale zum gesamtdeutschen Festival und öffnete sich noch stärker international. Also man kann sagen, dass nach 1945 Filmfestivals wichtige Funktionen innehatten, also zum einen den kulturellen Wiederaufbau Europas, aber auch die internationale Verständigung und auch sogenannte kulturelle Softpower. Also das bezeichnet so gesehen die Fähigkeit eines Staates, internationale Beziehungen durch ja attraktive Werte wie Popkultur, Kunst, Normen oder Bildung auch zu beeinflussen. Und Ziel war es, andere Akteure auf der politischen Bühne positiv zu stimmen und dadurch eigene Ziele auch zu erreichen.
In den 1960ern und ja bis in die 1980er Jahre hinein gab es dann eine Weiterentwicklung generell des Films. Es entstand zum Beispiel die Nouvelle Vague, also das ist Französisch für Neue Welle. Und das war und ist eine sehr, sehr einflussreiche Bewegung des französischen Kinos gewesen. Aber auch in Deutschland gab es das sogenannte Neue Deutsche Kino oder auch in Italien den italienischen Neorealismus. Diese Bewegungen markierten eine Art ja Rebellion, also eine Welle gegen die etablierten Studios, gegen klassische Erzählformen, aber auch konventionelle Produktionsweisen von Filmen. Sie entstanden in ganz, ganz unterschiedlichen Ländern, auch zu verschiedenen Zeiten, so eben zwischen den 1960ern und 80er Jahren, hatten aber ähnliche Merkmale wie eben das politische Bewusstsein, Experimentierfreude und natürlich auch gesellschaftliche und soziale Reflexion.
Junge Regisseure wollten damals realistische Geschichten der Nachkriegszeit erzählen, persönliche Perspektiven einbringen oder auch innovative Kameratechniken verwenden. Und bekannte Vertreter aus Deutschland waren zum Beispiel Rainer Werner Fassbinder, Werner Herzog oder auch Wim Wenders. Und westdeutsches Kino war damals geprägt von ja so Heimatfilm, Unterhaltungsproduktion oder auch der Vergangenheitsbewältigung. Und als Gegenentwurf dazu wollten halt junge Filmemacher ein gesellschaftskritisches Kino schaffen und die dabei entstandenen Filme, die liefen dann auch oft auf der Berlinale oder halt eben auch in Cannes.
Die Festivals waren also nicht nur Filmorte, sondern halt auch politische Bühnen. Die 1990er Jahre und auch die 2000er Jahre waren dann mehr geprägt von der zunehmenden Industrialisierung und auch der Globalisierung. Und mit diesen Entwicklungen wandelten sich logischerweise auch die Festivals zunehmend. Es entstanden riesengroße Filmmärkte, die ganze Branche wurde professionalisiert und auch die Oscar-Kampagnen schwappten nach Europa rüber. Venedig wurde dadurch zum Startpunkt der jeweiligen Award-Saison, also das ist immer so der erste, ja, die erste Station im Jahr, wo Awards ausgegeben werden. Cannes wiederum wurde zum globalen Prestigemotor und Berlin so ein Stück weit zum politisch-kulturellen Forum.
Schauen wir aber mal so in die heutige Zeit. Auch im Jahr 2026 gibt es sie noch, die großen Filmfestivals. Vom 12. bis 22. Februar diesen Jahres findet die 76. Ausgabe der Berlinale statt. Grüße fällt schon mal an dieser Stelle an unsere Kollegin Lea, ja, die irgendwie auch bei der Eröffnung mit dabei war. Ich bin schon ganz gespannt, was sie erzählen wird, wenn sie wieder da ist. Eröffnet wurde das Festival dieses Jahr mit dem Film No Good Men der afghanischen Regisseurin Shabano Sadat.
Interessanterweise wurde für No Good Men auch in Rostock und auch in Mecklenburg-Vorpommern
ja,
gedreht.
Ja, in Reutershagen.
Genau, ja. Also ja, der Film ist eine romantische Komödie mit politischen und auch sozialen Themen, in der die Geschichte von Naru erzählt wird, der Hauptdarstellerin. Sie ist eine Kamerafrau bei Kabul TV, die daran glaubt, es gebe keine guten Männer mehr in ja, ihrem Heimatland in Afghanistan, bis sie bei einem Außeneinsatz einen männlichen Kollegen besser kennenlernt. genannt. Vielleicht, das reicht ja vielleicht schon zum Plot. Ich habe den auch noch nicht gesehen, aber ich möchte ihn eigentlich gerne mal gucken. Also man sieht schon, es geht in diesem Film um Liebe, aber auch Emanzipation und gesellschaftliche Strukturen in einem patriarchalen Umfeld, die hinterfragt werden.
Ja, obwohl die Handlung in Kabul spielt, hat Nele schon gesagt, wurde der gesamte Film übrigens in Deutschland gedreht. In Rostock wurden im Februar 2025 Szenen gedreht, bei denen unter anderem das Asia-Restaurant Bambu eben als afghanisches Lokal umfunktioniert wurde. Ich habe es vorhin schon gesagt, in Reutershagen, das ist eben auch in Reutershagen dieses Restaurant, aber auch in Evershagen entstanden halt Aufnahmen. Was ich irgendwie auch ganz interessant finde, dass dieses asiatische Restaurant irgendwie umgewandelt wurde als so afghanisches Lokal. Wir haben ja auch afghanische Lokale in der KTV oder auch so ein bisschen mehr Richtung Zentrum. Aber dass eben so ein asiatisches Restaurant umgewandelt wurde, finde ich irgendwie einen witzigen Fakt.
Ja,
so absolut. Einfach so ein
Wer weiß, vielleicht war da halt die Drehbedingungen irgendwie so gut da drumherum. Vielleicht ist es auch in Reutershagen ein bisschen ruhiger als jetzt in der KTV. Ich meine, da kommt man ja so schon mit einem normalen PKW nicht durch. Wenn ich mir jetzt überlege, man müsste da so eine ganze Filmcrew mit allem drum und dran in der KTV parken.
Das wird
nichts. Weiß ich nicht, bei den vielen Baustellen.
Das wird nichts. aber die Filmförderung von Mecklenburg-Vorpommern, die unterstützte dieses Projekt eben auch mit rund 70.000 Euro, was dem Bundesland und der Stadt international natürlich auch irgendwie sichtbare Präsenz brachte.
Vielleicht einmal ganz kurz zurück zur Berlinale. Wir haben ja jetzt über den Eröffnungsfilm gesprochen. Den Juryvorsitz übernimmt tatsächlich Wim Wenders. Wir hatten ja vorhin schon kurz über ihn geredet. Und er ist einer der international renommiertesten deutschen Regisseure. Seine Präsidentschaft in dieser Jury steht also symbolisch auch für diesen starken Fokus auf den Autorenfilm bei der Berlinale. Und wie vorhin schon erwähnt, ist der Goldene Bär eben die höchste Auszeichnung dieses Festivals. Daneben werden aber auch mehrere silberne Bären für Regie, Schauspiel, Drehbuch und auch künstlerische Leistungen vergeben. Die Berlinale gilt tatsächlich auch bis heute als das politischste dieser großen Filmfestivals. Typisch sind eben gesellschaftskritische Stoffe, eine sehr, sehr starke Dokumentarfilmsektion, aber auch ein Fokus inhaltlich auf Diversität und globale Perspektiven. Und auch die Nachwuchsförderung steht bei der Berlinale immer sehr, sehr hoch im Kurs.
Im Jahr 2026 wurden insgesamt 16 Filme im Berlinale-Programm durch das EU-Programm Media im Rahmen von Creative Europe auch gefördert. Und das zeigt wiederum auch, wie eng Festivalbetrieb und europäische Kulturförderung schlussendlich verbunden sind. Jetzt wollen wir uns aber auch noch mal so ein bisschen die Frage stellen, welche politische Bedeutung Filmfestspiele in Europa überhaupt haben und welcher Bezug überhaupt zur EU besteht.
Vielleicht so als erster Punkt, Filmfestivals dienen ja immer so ein bisschen als Instrument kultureller Diplomatie. Amelie hatte das vorhin schon angesprochen mit diesen Softpowers. Und seit ihrer Entstehung sind solche Festspiele halt nicht nur reine Kulturveranstaltungen, sondern eben auch politische Räume. Nochmal zur Erinnerung, die Mostra Internationale de Art Cinematografica in Venedig entstand 1932 in einem sehr, sehr politisch aufgeladenen Kontext unter dem italienischen Faschismus.
Und das Festival in Cannes, das wurde nach dem Zweiten Weltkrieg zum Zeichen demokratischer Freiheit und die Berlinale wurde 1951 bewusst auch als Schaufenster der freien Welt im Kalten Krieg begründet und Staaten nutzen solche Veranstaltungen halt auch oft, um sich zu präsentieren und für Werte wie kulturelle Offenheit und auch Modernität überhaupt erst einzustehen.
Der zweite große Punkt, der das Ganze so ein bisschen mit Politik und Europa verbindet, ist, dass Filmfestspiele eben auch Orte politischer Debatten sind, denn sie greifen eben regelmäßig gesellschaftliche und auch geopolitische große Themen auf.
Dazu gehören Menschenrechte, Migration, Krieg und Erinnerungskultur, die Klimakrise, Demokratie und auch Pressefreiheit. Und besonders die Berlinale gilt hierbei als Vorreiter. Also hier sind Preisvergaben oder reden oft auch Statements zur Weltlage.
Festivals sind also damit immer Plattformen auch für zivilgesellschaftliche Diskussionen jenseits auch von parlamentarischer Politik. Als dritten bedeutenden Punkt sprechen wir jetzt mal kurz so ein bisschen über diese europäische Identität und auch die kulturelle Integration, die solche Filmfestspiele mit sich bringen. Mit der fortschreitenden europäischen Integration und auch der Erweiterungspolitik wurden Filmfestivals zunehmend zu Orten einer gemeinsamen europäischen Öffentlichkeit und an der Stelle kommt dann natürlich auch die Europäische Union ins Spiel.
Es gibt nämlich das Programm, haben wir jetzt schon öfter erwähnt, Creative Europe. Dieses EU-Förderprogramm finanziert und unterstützt gibt's halt Filmproduktion, Co-Produktion zwischen den Mitgliedstaaten, Filmverleihe, also über Ländergrenzen hinweg und auch die Festivalnetzwerke.
Politisch geht es dabei eben unter anderem um die Sicherung der kulturellen Vielfalt Europas, aber auch darum, europäische Werte sichtbar zu machen und eine gemeinsame europäische Identität im globalen Medienmarkt zu stärken und zu präsentieren. Und ohne EU-Förderung hätten viele Filme, vor allem aus kleineren Mitgliedstaaten, kaum internationale Reichweite.
Ein weiterer wichtiger Aspekt bei der Frage nach eben der politischen Bedeutung von Filmfestspielen sind demokratische Werte und der Medienpluralismus. Film ist eben nicht nur Unterhaltung, sondern halt auch ein Teil des öffentlichen Diskurses.
Die Europäische Union fördert über Creative Europe nämlich auch nicht nur Filmprojekte an sich, sondern halt auch unabhängige Produktion, journalistische Medienprojekte und halt auch Medienkompetenz an sich. Festivals fungieren dabei eben vor allem als Bühnen für sehr, sehr kritische Stimmen, aber auch für oppositionelle Filmmachende und Werke auch aus autoritären Kontexten, also aus Ländern, wo sonst vielleicht ja keine Werke, wo sonst nicht wirklich Werke entstehen können, die künstlerisch frei sind.
Des Weiteren haben Festivals auch eine wirtschaftspolitische Dimension, denn sie sind auch wirtschaftliche Machtfaktoren. Rund um Cannes oder Berlin existieren internationale Filmmärkte mit zum Beispiel Co-Produktionsverträgen. Und auch das Standortmarketing spielt hier eine große zentrale Rolle, ebenso wie auch der Tourismus für die Austragungsorte. Und die EU sieht die audiovisuelle Branche halt als Teil der Kreativwirtschaft, die Wachstum, Innovation und auch Arbeitsplätze schafft.
Als letzter Punkt zu dem Thema sei vielleicht noch erwähnt, dass die Filmfestivals ja auch europäische Öffentlichkeit schaffen. Europa besitzt nämlich keine einheitliche Medienlandschaft, wie das zum Beispiel in der USA der Fall ist, sondern Filmfestivals schaffen eben temporär eine ja transnationale gemeinsame Öffentlichkeit, denn es treffen sich dort halt Filmschaffende aus ja den 27 Mitgliedstaaten und natürlich auch noch ja aus Ländern drumherum. Und die Themen vor Ort werden demnach europaweit, wenn nicht sogar weltweit diskutiert und die Preise setzen kulturpolitische Signale und so entsteht ein Raum, in dem Europa kulturell irgendwie verhandelt wird.
Und neben den großen Bühnen, über die wir hier auch schon gesprochen haben, existieren natürlich auch viele kleinere Filmfestivals in Europa. In Deutschland gibt es da zum Beispiel den Max-Ophüls-Preis in Saarbrücken, wo es da auch vor allem um die Ehrung von NachwuchsregisseurInnen geht.
Auch in Dresden gibt es ein Filmfest. Hier liegt der Fokus eher so auf Dokumentarfilm und auch auf den künstlerischen Erzählungen. Und in Dresden geht es außerdem inhaltlich viel um die Stärkung ostdeutscher kulturschaffender und ja, filmschaffender Personen.
Hier in Rostock gibt es ja auch so ein kleines
Filmfest. Genau, ja, also ne, das ist ja nur eine Auswahl. Es gibt ganz, ganz viele. In Rostock gibt es unter anderem auch. Wir haben ja auch unabhängige kleine Kinos, wie eben das LIVU, wo ja auch mal andere Filme als die großen Blockbuster gezeigt werden.
Ja, also es ist irgendwie schon zu sehen, gerade an solchen kleinen Festivals, dass sich oft ja auch gesellschaftlich relevante Themen schnell zeigen.
Die Liste kann an dieser Stelle natürlich noch endlos fortgesetzt werden, denn auch in Spanien, wie zum Beispiel in Sevilla oder Barcelona, in Italien, zum Beispiel Turin oder Bologna, aber auch in der tschechischen Hauptstadt Prag, in Polen und so weiter, gibt es sehr, sehr viele dieser etwas kleineren und lokaleren Filmfestivals.
Ein kleiner Funfact zu Polen, dort gibt es das Krakau Filmfestival und das ist tatsächlich eines der ältesten Festivals für Kurzfilm in Europa.
Kleine Festivals geben oft nicht so bekannten Filmschaffenden auch die Möglichkeit, groß rauszukommen und sie fokussieren sich eben oft auf ein bisschen spezifischere gesellschaftliche Themen, die eben in diesen Regionen besonders stark sind, wie eben die Stärkung osteuropäischer Perspektiven, Umweltthemen oder auch Minderheiten.
Kommen wir mal so ein bisschen zum Fazit. Also europäische Filmfestivals sind halt viel mehr als nur Kulturereignisse. Sie sind eben auch politische Bühnen oder auch diplomatische Instrumente und Motoren eben einer europäischen Integration. Und durch Programme wie halt auch Creative Europe wird deutlich, die EU versteht Film nicht nur als Kunst, sondern halt auch als Teil ihres demokratischen und auch ja wirtschaftlichen Projekts.
Damit haben wir unsere kleine Reise durch die europäische Filmwelt beendet und ich hoffe, ihr habt alle ja ein bisschen neue Informationen dazu lernen können. Bei mir war das auf jeden Fall so und ich habe jetzt richtig, richtig Lust, auch ins Kino zu gehen und vor allem mir diesen Eröffnungsfilm der Berlinale No Good Men mal anzuschauen. Also ich glaube, den möchte ich gerne gucken.
Was war das Letzte, was du im Kino geguckt hast?
Ja, das Letzte, was ich im Kino geguckt habe, da war ich mit Amelie gemeinsam im Kino und wir haben uns Wuthering Heights Sturmhöhe angesehen. Ja, mit Margot Robbie und...
Sehr gut.
Ja,
vielleicht fand ich den aber auch wegen Jacob Elordi sehr gut, der Fun Fact letztes Jahr bei der Berlinale mit dabei war.
Mit dabei war, stimmt. Auch da, ne, wir grüßen ja immer am Ende der Folge wen. Wir hatten sie zwölfmal schon erwähnt und ich habe sie schon mal gegrüßt.
Ja, nee, dann musst du dir jetzt jemand Neuen suchen.
Okay, warte, dann grüße ich Lea und, oh Gott, dann grüße ich meine beste Freundin Paul und meine alte Heimat zurück. Mit der war ich früher nämlich öfter mal im Kino. Müssen wir auch mal wieder machen. Ja, wen grüßt du?
Ich grüße Hendrik. Witzigerweise.
Naja, dann haben wir damit ja auch diese Folge jetzt beendet. Und ja, wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder. Bleibt aufmerksam, bleibt neugierig, geht auch mal ins Kino. Vielleicht unterstützt auch mal, ne, die kleinen Kinos wie das LIVO zum Beispiel, wo sehr, sehr coole Independent-Filme auch oft laufen.
Ja, oder wenn ihr den Eröffnungsfilm der Berlinale schon gesehen habt, dann sagt uns doch mal, wie ihr den fandet. Also den würde ich mir wahrscheinlich auch nochmal angucken wollen. Ja.
Mal gucken, ob man Reutershagen erkennt. Ich glaube, wahrscheinlich eher nicht.
Nachher läufst du da aus Versehen irgendwo rum.
Oh Gott, nee. Ich bin nicht so oft in Reutershagen unterwegs. Aber das wäre schon witzig, wenn man sich da auf einmal irgendwie sieht.
Ja.
Ja. Dann. Bis nächste Woche und wir hören uns hoffentlich wieder. Tschüss.
Tschüss.